Nun also endlich der erste Advent. Die erste Kerze auf dem Kranz ist angezündet. Die Dunkelheit des Winters wird durch atmosphärische Lichtensembles in den Fenstern und Gärten kontrastiert. Und die Menschen, ja wir haben Freude daran, aller Kälte zum Trotz auf Straßen und Plätze zu gehen, zu lebendigen Adventskalendern, zu Konzerten, zu vielem anderen mehr, um uns zu treffen und bei Punsch und bei Glühwein, bei Bratwurst und gebrannten Mandeln zu verweilen und manchmal auch miteinander zu reden. Selten wurde die Advents- und Weihnachtszeit so herbeigesehnt wie in diesem Jahr, scheint mir. Und damit meine ich nicht den Handel, der schon seit August Lebkuchen in die Regale befördert, sondern und auch nicht die übereifrigen Marktwirte, ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Südhessen ist, die ja in diesem Jahr schon lange vor dem Ewigkeitssonntag irgendwie mit den Hufen geschart haben und die Weihnachtsmärkte eröffnen wollten und teilweise auch haben, um endlich wieder guten Umsatz zu machen und vielleicht die Entbehrungen der letzten Jahre ein bisschen zu kompensieren. Nein, und ich meine auch nicht diejenigen, die gefühlt jedes Jahr darauf warten oder das ganze Jahr darauf warten, endlich wieder diese besonderen und festlichen, aber eben saisonal nur eingeschränkt singbaren Lieder zum Besten zu geben und endlich wieder singen zu können. Nein, in diesem Jahr scheint mir, als wäre da eine noch ganz andere Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit. Eine Sehnsucht nach Normalität vielleicht. Eine Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Eine Sehnsucht nach Vernunft, dass die Menschen mal wieder zur Besinnung kommen, nach Ruhe und nach einem Mal innehalten können. Denn das zurückliegende Jahr und die Zeit, in der wir leben, die hat davon ja gefühlt einfach zu wenig. Kriege und Katastrophen, wohin man schaut. Gesellschaftliche Spannungen und prinzipiell mehr Meinungen als Menschen. Insgesamt leichte Erregbarkeit und eine permanente Tendenz zur Eskalation. Gerade als ich herfuhr im Auto, gab es eine Radiosendung auf HR1, wo das auch zum Thema war, wo man so merkte, ja, das ist so, dass die Menschen irgendwie verhärtet sind und dass sie immer dazu tendieren, einfach auszuteilen. Einfach so, naja, dann geht's mir besser, wenn ich es rausgelassen habe. Also Tendenz zur Eskalation. Natürlich haben es die äußeren Herausforderungen, mit denen wir in unserer Zeit zu tun haben, natürlich auch in sich. Klimakrise, Rezession, Machtpolitik, Terror, gerade jetzt wieder, und der Strukturwandel, aber manchmal eben auch die Leugnung all dessen. Und bei genauem Hinsehen sind wir bis oben hin abgefüllt mit Dingen und Ereignissen, die geneigt sind, uns ernste Sorgen zu machen und die uns bisweilen auch um den Schlaf bringen. Denn das Schlimme ist, wir scheinen ja selbst die Verantwortung dafür zu haben, was da gerade um uns herum passiert. Wir können ja nicht abstreiten, dass wir irgendwie mit unserem Konsumverhalten, mit unseren Haltungen, mit unseren üblichen Gewohnheiten mit dafür verantwortlich sind, dass die Dinge nicht besser, sondern teilweise eben auch schlechter, zugespitzter und anstrengender werden. Und dass wir kaum fähig sind, tatsächlich zur Lösung der Probleme beizutragen, das macht diesen Albtraum immer nur noch schlimmer. Und so könnte man denken, es sei bloße Realitätsverweigerung, wenn man sich per Kerzenschein vom Alltag ablenkt. Wenn man einfach mal eine Kerze ansteckt, wenn man einfach mal Mandeln isst auf dem Weihnachtsmarkt, und einfach sagt, ich blende die Realität einfach mal aus. Aber man kann es auch genau umgekehrt sehen. Was könnte man Besseres tun, als inmitten des finstersten Momentes ein mutmachendes Licht anzuzünden und die darin aufflammende Hoffnung mit anderen zu teilen? Was könnten wir Besseres tun, als uns zu scharen um das, was wir vielleicht nicht greifen können, was wir vielleicht nicht zu Ende beschreiben können, aber was irgendwie einen Kontrast bietet zu dem, was wir tagtäglich um uns haben? In dieser Richtung verstehe ich heute auch den Predigttext für den ersten heutigen ersten Advent. Auch dieser Psalm spricht in eine herausfordernde Zeit hinein. Psalm 24, ein Psalm Davids. Ich lese ihn uns. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Ehre. Zugegeben, mir ging es gerade bei den Liedern so und mir geht es bei diesem Psalm ein bisschen so, dass ich merke, das ist nicht wirklich meine Sprache. Und wenn es euch auch so geht, dann seid beruhigt, das sind ja auch schon etwas ältere Texte. Aber wenn mir eins gefällt an diesem Text, dann ist es der Grundton, der darin zum Ausdruck kommt. Der Grundton, der in diesem Psalm den Glauben des Volkes beschreibt. Das ist das, was das Volk Israel damals schon geglaubt hat. Bei Gott ist Hilfe. Segen und Gerechtigkeit sind keine Utopie, sondern Segen und Gerechtigkeit sind eine Lebensäußerung Gottes. Sein erklärter Wille ist es, dass er den Menschen Zukunft und Hoffnung geben will. Und deswegen ist dieser Psalm eben nicht eine Durchhalteparole in schwierigen Zeiten, sondern er ist eine festgehaltene und eine über Generationen tradierte Erfahrung. David hat es aufgeschrieben, weil er es in seinem eigenen Leben immer wieder erlebt hat. Er hat eine Menge abgründige Erlebnisse gemacht, aber in der Rückschau entdeckt er diese Aussage, die er so steil formuliert, die ein bisschen abstrakt für uns wirkt, die Erde ist des Herrn mit allem, was dazugehört. Ist das nicht eine schöne Vorstellung, ein schöner Gedanken zu sagen, bei allem, was um uns herum passiert, die Erde ist des Herrn? Wir leben in einem Teil dieser Erde und wir tragen eine Verantwortung für das, was uns anvertraut ist. Aber was auch immer wir tun, was auch immer wir verbocken, was auch immer wir daraus machen und vielleicht manchmal auch lassen, es ändert nichts an den grundsätzlichen Besitzverhältnissen. Wir können nichts daran ändern, dass die Erde des Herrn ist, dass sie Gott gehört, dass er der Schöpfer des Ganzen ist. Und das kann uns ja auch ein bisschen Mut machen. Der, der die Schöpfung in Gang gesetzt hat, er verliert nicht die Kontrolle. Wir allerdings manchmal schon. Das ist dann schon das Problem. Aber wenn er nicht die Kontrolle verliert, dann heißt das, was immer wir verzapfen, egal wie fatal die Auswirkungen dessen sind, wir dürfen immer noch hoffen. Wir dürfen immer noch hoffen, dass Gott sich seiner Schöpfung erbarmt. Ich hatte so ein paar Bilder vor Augen, ich hatte überlegt, welches nenne ich euch heute Morgen. Und eins, was jetzt gerade ganz aktuell ist, ist so dieses, bei uns, wir haben eine Heizung. Ihr habt auch eine Heizung zu Hause und in diesen Tagen weiß man, wie wichtig eine Heizung ist. Bei uns ist es gerade so, es passiert dieses immer wieder kehrende Phänomen, dass immer wenn wir sie warten lassen, ist sie danach 5 Tage lang kaputt. Das ist jetzt keine Schandrede auf meinen Installateur, sondern der kann auch nichts für, aber es passiert eigentlich. Und dann sind wir eigentlich gewohnt, dass wir eigentlich das immer ganz gut hinkriegen, anschalten, ausschalten, den nochmal Neustart-Button drücken und irgendwie was in der Richtung tun. Und Und normalerweise hat es immer funktioniert. Und normalerweise klappt das immer. Jetzt ist es so, dass wir seit 3 Tagen immer den Knopf drücken und immer was machen. Ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden, damit die Familie es warm hat, aber es funktioniert nicht. Und was ich auch tue, ich merke, sie scheint jetzt wirklich irgendwie doch ein bisschen größer defekt zu sein. Und das Gute ist, wenn die Selbsthilfe nicht mehr funktioniert, wenn ich merke, ich bin mit meinem Latein am Ende, dann gibt's da immer noch den Installateur, den ich morgen wieder anrufen kann. Bis dahin habe ich den Kamin angezündet. Das ist eine Hilfe. Und das ist gut, wenn man weiß, wir können, was immer wir auch getan haben, was immer wir auch irgendwie manchmal selbst verbockt haben oder was immer auch irgendwie schräg ist gerade, es gibt immer noch etwas, worauf ich noch darüber hinaus hoffen darf. Und David schreibt davon und beschreibt das so, Gott hat den Erdkreis über den Wassern gegründet. Und wenn ich es mal mit meinen Worten sagen will, dann könnte man sagen, selbst wenn da, wo wir gerade sind, alles brennt, dann ist immer noch genug Wasser zum Löschen da. Ja? Oder noch anders gesagt, es gibt Ressourcen, auf die wir Menschen keinen Zugriff haben, die aber dennoch helfen können. Unsere Ohnmacht kann sich dort in Ehrfurcht verwandeln. Und wenn ich so in eure Augen schaue, dann merke ich, es gibt da durchaus skeptische Blicke. Und die finde ich gut. Ich gebe zu, denn das ist eine sehr zwiespältige Aussage. Denn es gibt ja unter uns Menschen leider allzu viele Zeitgenossen, die Gottes Allmacht für ihr fortgesetztes, ja letztlich vorsätzliches Versagen missbrauchen. Die sagen, ach, dann muss ich ja gar nichts mehr machen, der Herr wird schon richten. Ich muss mich ja nicht um die Umwelt kümmern und das ganze Gerede vom Klima ist ja alles nicht so wichtig, weil Gott hat's ja in seiner Hand. Frei nach dem Motto, warum soll ich mich um die Erhaltung der Schöpfung kümmern, wenn es auch der Schöpfer tun kann? Aber das ist natürlich eine fatale Haltung und das ist eine, der ich auch nicht das Wort reden möchte. Sondern es geht darum zu sagen, okay, was passiert denn, wenn uns bewusst wird, dass wir an manchen Stellschrauben gar nichts mehr machen können. Wenn wir merken, ja, wir haben es verbockt und wir haben unsere Verantwortung nicht wahrgenommen, aber müssen halt trotzdem irgendwie damit leben. David beschreibt die göttliche Hilfe nicht als etwas, was unverdient vom Himmel regnet. Man muss sich aufmachen, um es zu empfangen. Er beschreibt es im Psalm 24 so, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und das finde ich, das hat so 2 Aussagen, die ich klasse finde. Neben der Erlaubnis, dass man in die göttliche Sphäre eintreten darf, das ist ja das erste Ding, wer darf es denn eigentlich? Und er sagt, ja, also kommen wir gleich nochmal zu, wer das dann im Einzelnen sein dürfte, aber was sind die Voraussetzungen dafür? Aber das andere ist, es geht darum zu sagen, wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich hingehen. Die Hilfe fällt nicht vom Himmel, sondern ich muss mich aufmachen, ich muss mich auf einen Weg begeben und da werde ich dann erfahren, wie es gehen kann. Wer an Gottes heiliger Stätte stehen will, der muss sich aufmachen, der muss hingehen, der muss in Bewegung kommen. Die Voraussetzung für den Gang zum Ort der Gottesbegegnung, die ist vergleichsweise einfach beziehungsweise eindeutig. Unschuldige Hände, ein reines Herz, Aufrichtigkeit und Gemeinsinn, beschreibt es David. Und je nachdem, wen man fragt, kriegt man sehr unterschiedliche Aussagen dazu, wer es denn dann sein darf. Man könnte ja sagen, naja, Moment, unschuldig ist keiner von uns. Ein reines Herz, so richtig ganz und ganz pur, ist schwierig. Aber vielleicht reicht es ja, sich klarzumachen, es geht darum, authentisch zu sein, aufrichtig zu sein, zu dem zu stehen, was man eben auch, was in einem so drin ist und wie es mit einem so ist. Und auf der anderen Seite einen Blick dafür zu haben, zu sagen, ich feiere nicht mich, sondern ich habe so einen Blick für das Allgemeine. Neben all diesen Tugenden ist eben aber auch Haltung gefragt. Es braucht ein Bewusstsein der Angewiesenheit. Es braucht das, dass wir uns klar werden, wir können gar nicht ohne Gott. Wir können gar nicht ohne Gott unseren Alltag bewältigen. Nur wer Gott sucht, wird ihn auch finden. Und Suchende unterscheiden sich von selbstgefälligen und fertigen Menschen. Denn Suchende sind immer in Bewegung. Sie halten die Augen offen für Zeichen der Gegenwart Gottes. Sie agieren nicht mit Gewissheiten, sondern sie zeichnen sich aus durch Nachfolge. Sie gehen hin zu diesem Gott, begegnen ihm und dann folgen sie ihm. Manchmal gehen sie ein Stück voraus und machen eine Tür auf, aber in der Regel folgen sie ihm, weil sie wissen, von ihm kommt die Hilfe und nicht von uns selbst. Eine Haltung des Lernens und des Sich-Anvertrauens. Und dann öffnet sich der Vorhang. Zunächst nur ein Spalt, vielleicht leuchtet nur die eine Kerze hindurch. Wer Gott sucht, der steht vor der Entdeckung, ja, bei Gott ist Segen und Gerechtigkeit. Bei ihm gibt es umfassende Lösungen und wirkliches Heil. Und dann gilt es, sich in die Seile zu hängen und mit anzupacken und den Vorhang ganz aufzuziehen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Zieht mal an dem Strick, der irgendwie den Vorhang öffnet, damit mehr Leute etwas sehen können von diesem Hoffnungslicht, was dahinter steckt. Das ist es, was Gottentdecker ausmacht. Sie suchen, sie finden und sie, ich habe ein Wort gesucht und habe eins gefunden, nicht wundern, es heißt Pionieren. Ja, also sie bereiten sozusagen den Weg. Sie sind nicht selbst die Macher der Veränderung, aber sie werden zum Teil der Lösung. Ihr Gottvertrauen macht sie zu Wegbereitern. Endlich erster Advent. Dunkelheit gibt's ja schon genug. Es ist ein guter Anfang, sich im Kerzenschein zu versammeln und der Finsternis zu trotzen. Es ist ein hilfreicher Instinkt, nicht allein zu bleiben, sondern die Gemeinschaft zu nutzen, um den eigenen Horizont zu weiten und die Fantasie für Gutes zu beflügeln. Ich habe gestern so einen Moment erlebt. Bei uns im Dorf haben wir nicht einen Weihnachtsmarkt, der 4 Wochen lang geht, sondern der findet genau an einem Tag statt. Mehr schaffen wir nicht. 1200 Seelen in unserem Dorf, da geht nicht mehr. Es ist immer nur dieser eine Tag. Und erfreulicherweise geht es da auch gar nicht so kommerziell zu. Klar, auf dem Markt, da geht man immer hin, um zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist auch bei uns nicht anders. Aber es fühlt sich eben sehr entspannt an, wenn man mal hingeht. Und dann wird man von einer Verkäuferin ja dazu angewiesen zu sagen, ach, wenn dir das bei mir nicht gefällt, dann geh mal darüber. Die Hildegard, die hat da auch was ganz Schönes. Und dann ist da eben auch noch der Kunsthandwerker Theo, der seine geschnitzten Engel oder seine Krippentiere, weiß nicht, wie er den Elch da eingeschleust hat, aber es gab ihn auch, gegen eine Spende abgibt, einfach so, weil er es gerne macht und sagt, das, was du bereit bist, dafür zu spenden, das geben wir für einen Kindergarten im Ahrtal her. Das sind besondere Momente, wo ich merke, das bewegt mich. Und da freue ich mich drüber zu sagen, ja, mal rauszugehen, die eigene Bude zu verlassen, mich nicht länger zurückzuziehen, sondern aufzubrechen, auch in Eiseskälte und mal rauszugehen. Nicht zu vergessen, die Begegnung mit Bekannten und Unbekannten, einfach mal ins Gespräch kommen. Seinen Namen kenne ich noch gar nicht, aber es war eine anregende Begegnung, mit ihm im Café zu sitzen. Der Platz neben ihm war frei. Ich habe ihn gefragt, darf ich mich dazusetzen? Und wir kamen ins Gespräch. Einfach mal Platz nehmen, einfach mal einen Kaffee miteinander trinken, einfach mal miteinander ins Gespräch kommen. Der wirkliche Game Changer, also das, was wirklich Veränderung schafft, ist dann, nicht selbst die Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Gemeinsam nach den Spuren Gottes zu suchen, nach dem, was Gutes passiert in all dem, was wir da gerade erleben. Seinen heiligen Berg zu betreten und Segen und Gerechtigkeit zu finden und sie auch tatsächlich zu bekommen. Das ist dann eben eine Haltungsfrage, sich am Schönen zu erfreuen, das Hoffnungsvolle verstärken und nicht nur immer über das Negative reden und sich in den Bann dieser Negativspirale zu begeben, sondern tatsächlich über Hoffnung zu reden, tatsächlich über die Spuren Gottes zu reden und warum nicht auch da, wo es sich ergibt, Gott selbst ins Spiel bringen. Was bedeuten Segen und Gerechtigkeit Gottes eigentlich? Das ist ja das Thema der Predigt, Vorhang auf für Segen und Gerechtigkeit. Ein bisschen mehr als die Weihnachtsmarktgefühle eines Regionalreferenten in Mittelhessen mit Sicherheit. Ja, das dürfen wir doch wohl erwarten, oder? Unbedingt. Wenn die Bibel von Segen spricht, dann geht es immer um etwas sehr Umfassendes. Eine Stimmigkeit des Lebens, die wir Menschen uns nicht selbst machen können und die wir selbst nicht fassen können. Das ist Frieden Gottes. Wenn die eigenen Begabungen wirksam werden, wenn Selbst- und Fremdbild übereinstimmen, wenn keine Bedingungen gelten für Zuneigung, für Annahme und Auftrag. Im Hebräischen ist Shalom Ausdruck von Segen. Dieser umfassende Friede, nicht nur so, naja, es wäre mal schön, wenn kein Krieg ist, das ist auch schon Friede. Nein, Shalom meint immer, dass das alles stimmt, dass alles passt, dass alles zusammenkommt. Gottes Segen zu empfangen heißt, sein unbedingtes Ja zu mir zu erleben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, leider nicht mehr so, dass ich es rechtzeitig für einen Beamer liefern konnte, aber das ist so ein Graffiti. Ich habe zwei davon, ich kann nachher auch eins verschenken. Ein Graffiti an einer Wand, da steht drauf, so im Stile von WhatsApp, sagt euch WhatsApp was, den meisten schon, Hey God, I don't believe in you. Lieber Gott, ich glaube nicht an dich. Und dann steht hier hinten, das ist das Schöne daran, sind zwei blaue Häkchen dran. Ja? Also Hey Gott, ich glaube nicht an dich. Und diese Häkchen verraten, Gott hat's gelesen. So, ja. Das ist das, was ich als Segen verstehe, dass Gott unbedingt Ja sagt zu dir, egal was für Fragen ich stelle. Egal, ob ich davon ein Bewusstsein habe, dass es ihn gibt oder nicht. Er sagt Ja zu mir. Gottes Gerechtigkeit. Wir haben ja so einen inneren Kompass, eigentlich eher für Ungerechtigkeit. Wir wissen genau, wenn Dinge nicht richtig laufen, wenn Menschen betrogen werden, wenn Menschen sich irgendwie schandhaft mit bereichern auf Kosten anderer. Das merken wir ja sofort. Und die Ungerechtigkeit, die erleben wir öfter, als uns lieb ist. Ich glaube, dass dieser Kompass von Gottes Gerechtigkeit magnetisch ausgerichtet ist, dass er sich eben auch justiert, dass es etwas von dem weitergibt, dass Gott eine andere Vorstellung vom Leben hat. Es ist nicht nur Hoffnung, sondern auch Genugtuung und Freude, dass die Gerechtigkeit am Ende zu ihrem Recht kommt. Das ist jedenfalls die Erfahrung des Psalmisten hindurch, durch die ganz unterschiedlichen Phasen seines Lebens. Und es darf auch unsere Erfahrung werden, zu wissen, ja, wenn wir Gott erreicht haben, wenn wir Gott gefunden haben, dann werden wir da Erfüllung für unser Leben finden. Und wenn wir Gott gefunden haben, dann werden wir erleben, dass die Ungerechtigkeit ein Ende hat. Dass es einen richtigen, einen gerechten Spruch gibt für all das, was passiert. Und dass es einen richtigen Umgang damit gibt, mit all dem, was auch eben nicht richtig ist. Und dass Schuldige bestraft werden für das, was sie getan haben. Aber dass eben auch etwas Neues werden darf. Es darf unsere Erfahrung werden. Denn so beschenkt kann man dann eigentlich kaum anders, als zu Freudenboten zu werden. Wenn wir das erlebt haben, dass wir zu Gott kommen und er sagt Ja zu mir und er sagt, ja, ich bin für dich gekommen. Und wenn er sagt, Mensch, ich habe Frieden für dich, ich habe Segen für dich und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Wenn wir so beschenkt sind, ja, dann müssen wir ja eigentlich Freudenboten werden. Zu einem Verstärker und Verstärkerinnen des Lichtglanzes, zu einem Wegbereiter Gottes zu seinen Menschen. Manche Menschen, die haben ja ganz abenteuerliche Fantasien für das Wiederkommen Christi. Sie haben da so apokalyptische Ideen, was alles passieren muss und wie das alles werden kann. Ich möchte euch heute Morgen zu einer anderen Idee einladen. Was, wenn er jedes Jahr wiederkommt? Wenn er tatsächlich den Advent nutzt oder vielleicht sogar noch viel mehr im Jahr und einfach da ist, jetzt hier ist, erreichbar ist. Und ich freue mich, dass wir heute Abendmahl im Gottesdienst feiern, weil das ist so ein Ort, wo wir es genau machen können wie in diesem Psalm. Dass wir uns aufmachen zum Tisch des Herrn. Und schönerweise machen wir das heute, glaube ich, auch so, aber dazu wird Almut gleich was sagen, dass wir uns aufmachen und sagen, lasst uns mal suchen, was Gott uns eigentlich zu geben bereit ist. Lass uns mal nach den Spuren Gottes fragen und erleben, dass er Gutes für uns will. Und das, was uns dann darin zum Ausdruck kommt, ist eben, dass er sagt, du bist mir nicht nur so wertvoll, dass ich jetzt hier bin, sondern du bist mir so wertvoll, dass ich alles für dich gebe, dass ich selbst mein Leben für dich gegeben habe. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Das ist der Grund, warum wir Advent feiern, weil er in die Welt gekommen ist für dich und für dich und für mich. Weil er Ja sagt zu mir, weil er Interesse daran hat, mit uns zu leben, weil er uns Zukunft und Hoffnung geben will. Hängen wir uns also in die Seile und ziehen den Vorhang auf für Segen und Gerechtigkeit. Amen.